Grüße, guten Morgen. Ich spreche Hochdeutsch, ist wahrscheinlich besser, obwohl die meisten wahrscheinlich Schweizer Dialekt verstehen würden. Aber es wirkt dann etwas seriöser, was ich sage. Hochdeutsch sagen. Und ich bin auch ein Zivilist, also ich habe mit Landwirtschaft selber eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern bin zur Landwirtschaft gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das heißt, ich wurde irgendwann mal angefragt von jemandem in der Schweiz, der mit Landwirtschaft zu tun hat, weil ich vorher aber schon etwas geschrieben hatte zum Thema Freihandel, ob ich da nicht einen Vortrag halten könnte, irgendwie von dieser Vereinigung, zur die mit Landwirtschaft zu tun hatte. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat das weitere Nachfragen hervorgerufen. Und so ist das zu einem Thema von mir geworden auch, die Landwirtschaft, eben über dieses Thema Freihandel. Und darauf werde ich dann auch gleich nachher als erstes eingehen, weil das ist ja auch der Titel des Buches. Das ist bereits im Jahr 2009 das erste Mal erschienen, noch unter einem anderen Titel. Und jetzt 2020 ist es neu aufgelegt worden, aktualisiert eben mit diesem Titel Mehr Wohlstand durch weniger Freihandel. Und in der Schweiz ist ja die Situation der Bauern noch etwas verschärfter als in Deutschland, weil wir zum großen Teil eine Bergbauernlandwirtschaft sind und die ist nun überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also für uns ist Deutschland schon die hocheffiziente Landwirtschaft sozusagen, die uns bedroht. Wenn man natürlich in Deutschland ist, ist es ganz anders, da sind es wieder andere Länder, die dann wieder Deutschland oder da bedrohlich sind, aber für uns ist schon Deutschland eigentlich das Umland, wo die Preise wesentlich tiefer sind als in der Schweiz. Das wissen Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass die Preise in der Schweiz etwas anderes sind. Und dann hat man das Gefühl, das sei, weil die Bauern in der Schweiz vielleicht mehr Geld bekommen. Das stimmt aber eben zum großen Teil gar nicht, sondern dass die hohe Handelsmarge in der Schweiz, also das Geld geht nicht an die Bauern, wenn die Lebensmittel in der Schweiz teurer sind als hier in Deutschland. Jetzt aber zunächst mal zum Thema Freihandel. Und warum bin ich überhaupt auf dieses Thema Freihandel gekommen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft? Das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, dieser ganzen Freihandelstheorien, warum wir heute sagen, Freihandel ist gut. Und jede Einschränkung des Freihandels ist schlecht. Also Zölle sind schlecht. Andere Handelsbeschränkungen sind schlecht. Das hat sich zwar wieder ein bisschen geändert jetzt in letzter Zeit wegen Donald Trump. Da ist es plötzlich wieder möglich, dass man auch Handelsbeschränkungen macht. Aber die Doktrin unter Ökonomen ist natürlich immer noch die, Freihandel ist gut und jede Handelsbeschränkung ist grundsätzlich schlecht. Und dahinter steckt die sogenannte Theorie der komparativen Vorteile, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dem britischen Ökonomen David Ricardo entwickelt wurde. 1817 genau wurde das publiziert. Und er hat damals auch ein Beispiel genommen, das bereits mit der Landwirtschaft zu tun hat. Wenn man aber diese Theorie der komparativen Vorteile verstehen will, ist es besser, man macht zunächst mal ein ganz anderes Beispiel. Ist auch hier im Buch drin. Das ist das Beispiel, das Paul Samuelson verwendet hat. Der war auch Nobelpreisgewinner in Ökonomie. Der hat gesagt, wir betrachten am besten einmal einen Anwalt und seine Sekretärin. Und die Annahme ist die folgende. Der Anwalt, der kann natürlich besser an seinen Fällen arbeiten. Das ist klar, ist ja dafür ausgebildet. Aber er kann auch besser und schneller Maschine schreiben als die Sekretärin. Also das ist aus einer Zeit das Beispiel, als Sekretärinnen tatsächlich noch auf Schreibmaschinen geschrieben haben. Heute könnte man das sicher nicht mehr bringen, dieses Beispiel. Das würde einem bereits als sexistisch ausgelegt werden. Aber wie gesagt, es ist ein historisches Beispiel. Und die Frage ist jetzt, warum lohnt es sich trotzdem für den Anwalt, dass er die Sekretärin ansteckt? Nicht, obwohl er einen sogenannten absoluten Vorteil hat im Maschinenschreiben. Er schreibt schneller und besser. Und die Antwort sind die sogenannten Opportunitätskosten. Nicht das, was er alternativ machen könnte in der Zeit, wo er Briefe schreibt. Und alternativ könnte er ja in der Zeit an seinen Fällen arbeiten. Damit verdient er wesentlich mehr Geld und kann dann die Sekretärin bezahlen und hat immer noch mehr Geld zur Verfügung am Schluss, als wenn er die Briefe selber schreiben würde. Das heißt, es ist ein Vorteil sowohl für ihn als für die Sekretärin. Beide profitieren davon. Nicht? Er hat mehr Einkommen und die Sekretärin hat auch einen Job, die hätte sonst keinen Job. Das heißt, letztlich eine Win-Win-Situation. Beide profitieren davon. Und zwar, obwohl der Anwalt eben beides besser kann. Er kann besser als Anwalt arbeiten und Maschine schreiben, also zweimal den absoluten Vorteil hat, hat er eben bei dem Maschinenschreiben einen sogenannten komparativen Nachteil. Das heißt, seine Opportunitätskosten sind höher. Nicht, es entgeht ihm mehr als der Sekretärin, wenn er Maschine schreibt. Und jetzt kann man einfach die Sekretärin und den Anwalt je durch ein Land ersetzen. Das können wir sagen, zum Beispiel der Anwalt ist Deutschland und die Sekretärin ist irgendein Entwicklungsland. Und die Frage ist jetzt, warum lohnt es sich dann trotzdem zum Beispiel, dass Deutschland Lebensmittel importiert, nicht? Obwohl sie vielleicht den absoluten Vorteil haben in der Lebensmittelproduktion. Aber die Antwort ist die Wertschöpfung ist höher in anderen Branchen. In Deutschland kenne ich die genauen Zahlen nicht, in der Schweiz kenne ich sie. Wenn wir da die verschiedenen Branchen anschauen, dann sehen wir zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie oder im Finanzsektor, da ist die Wertschöpfung pro Beschäftigten pro Jahr um die 300.000 Schweizer Franken. Wenn wir in die Landwirtschaft gehen, dann ist die Wertschöpfung pro Jahr pro Beschäftigten bei etwa 30.000 Schweizer Franken. Das heißt etwa 10-mal weniger. Und jetzt kann man natürlich genau dieses Argument anwenden. Das heißt, diese paar Bauern, die es noch gibt in der Schweiz und da sehr wenig Wertschöpfung erwirtschaften, die würden eigentlich rein ökonomisch gedacht besser auch in Branchen gehen, wo die Wertschöpfung wesentlich höher ist, verdienen sie auch mehr Geld. Haben wir alle mehr Einkommen, können die Lebensmittel relativ billig importieren aus dem Auswald und haben dann immer noch mehr Einkommen zur Verfügung, wo wir uns noch zusätzliche Dinge dann leisten können. Das heißt, die Opportunitätskosten sind zu hoch in einem Land wie der Schweiz für die Landwirtschaft. Es ist besser, rein ökonomisch überlegt, wir importieren diese Lebensmittel aus Ländern, wo eben diese Opportunitätskosten geringer sind. Und das ist schon lange so in der Schweiz, das ist schon mehr als 100 Jahre so. Die Schweiz hat eigentlich die Lebensmittelproduktion schon vor dem Ersten Weltkrieg einmal weitgehend aufgegeben, vor allem die Versorgung mit Getreide. Und wir wurden dann abhängig von Getreideimporten und das ist dann zusammengebrochen im Ersten Weltkrieg. Und deshalb hat man sich gesagt, ja, man darf nicht nur auf diese ökonomischen Aspekte schauen, wir müssen selber wieder eine gewisse Lebensmittelversorgung aufrechterhalten und so ist dann dieses Prinzip der Versorgungssicherheit in der Schweiz entstanden, was eigentlich die Grundlage ist, warum wir überhaupt eine Landwirtschaft in der Schweiz erhalten. Das ist auch schon mehr als 100 Jahre her. Das heißt in der Schlussfolgerung jetzt, rein ökonomisch überlegt, lohnt sich Landwirtschaft sowieso nicht in einem Land wie der Schweiz. Könnte man gleich aufhören, wenn man nur so überlegt. Und es würde auch nichts helfen, wenn die Schweizer Bauern immer noch produktiver würden. Das wäre genau gleich wie in der Textilindustrie. Da hätte man auch argumentieren können, ja, wenn die Schweizer noch produktiver geworden wären in der Textilindustrie, dann hätten wir die ja erhalten können. Nein, wäre natürlich auch dann absolut unmöglich gewesen. Das heißt, das hilft gar nicht, immer produktiver zu werden, sondern die ökonomische Botschaft ist die, wenn man nur auf den Markt hört, aufhören mit Landwirtschaft. Jetzt haben wir aber aus guten Gründen beschlossen, dass wir eine Landwirtschaft in der Schweiz erhalten. Das wichtigste Prinzip habe ich vorher gerade schon erwähnt, die sogenannte Versorgungssicherheit, die dann auch in anderen Ländern Ernährungssicherheit heißt. Und diese Versorgungssicherheit, die bildet die Grundlage der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, wo man eigentlich entschieden hat, gegen den Markt, dass wir eine Landwirtschaft in der Schweiz weiterhin aufrechterhalten. Und in anderen Ländern ist das natürlich ähnlich, in anderen Industrieländern. Und dann sind später weitere Gründe dazugekommen, diese sogenannten multifunktionalen Leistungen. Und diese multifunktionalen Leistungen, die sind vor allem Pflege der Kulturlandschaft. Dann geht es um Biodiversität, es geht aber auch um das Tierwohl, es geht um ökologische Aspekte. All das zusammen sind diese sogenannten multifunktionalen Leistungen und mit denen begründen wir heute auch die ganzen Subventionen, die Direktzahlungen an die Landwirtschaft. Und die sind eigentlich dazu da heute, um diese sogenannten multifunktionalen Leistungen abzugelten. Daneben gibt es aber weiterhin auch einen Grenzschutz und wenn man das ausrechnet in der Schweiz, dann sieht man, der Beitrag ist ungefähr gleich hoch im Moment. Also die Direktzahlungen leisten etwa gleich oder tragen gleich viel bei, nämlich etwa 3 Milliarden Franken pro Jahr zum Erhalt der Landwirtschaft, wie der Grenzschutz. Der trägt auch etwa 3 Milliarden so bei dazu. Und warum ist jetzt dieser Grenzschutz auch wichtig? Warum macht man nicht einfach nur noch Direktzahlungen? Das würden natürlich viele gerne so sehen. Der Grund ist der, dass Direktzahlungen zu einem großen Teil gar nicht auf dem Bauernhof landen am Schluss, sondern nach vorne und hinten weggehen. Ich komme gleich darauf, warum. Weil das natürlich dazu führt, dass dann Bauern viel Geld ausgeben für Vorleistungen, für Investitionsgüter. Also man wird dann immer produktiver. Hat in erster Linie die Folge, dass die Preise sinken. Und davon profitieren dann wieder die Abnehmer der Bauern. Das heißt, über die gesunkenen Preise verdienen dann diejenigen, die den Bauern die Produkte abkaufen. Das heißt, nach hinten und vorne gehen diese Direktzahlungen zu einem großen Teil weg. Und der Grenzschutz, der wirkt eben direkter. Da werden bestimmte Preise garantiert dann, die den Bauern eben direkt zugutekommen. Und deshalb ist dieser Grenzschutz auch wichtig. Jetzt hat man über lange Zeit das eigentlich anerkannt, dass die Landwirtschaft eine Art Sonderfall darstellt und nicht in diese Freihandelsabkommen mit einbezogen ist. Das war so bis in die 1980er Jahre. Nicht wahr? Die Landwirtschaft oder Agrarprodukte waren nicht Bestandteil des sogenannten GATT damals. Das war der Vorläufer der WTO, die wir heute haben. Und in den 80er Jahren, in der sogenannten Uruguay-Runde, da wurde dann plötzlich die Landwirtschaft auch mit einbezogen in die Freihandel. Man hat gesagt, wir müssen da auch Freihandel machen, wie bei anderen Produkten. Und seither hat man eigentlich nur Probleme bei diesen multilateralen Verhandlungen. Die letzte Runde, die sogenannte Doha-Runde, die dauerte etwa 10 Jahre und die ist dann gescheitert. Es kam zu gar keinem Abschluss mehr und im Wesentlichen ist sie an der Landwirtschaft gescheitert, weil man sich da nicht mehr einigen konnte. Von daher gibt es im Moment keinen Druck, aber das hat den Druck wesentlich verstärkt auf die Bauern, und weil jetzt natürlich als Alternative, man versucht, überall bilaterale Freihandelsabkommen zu schließen. Die EU natürlich auch, also zwischen einzelnen Staaten werden die geschlossen, aber auch zwischen Staatengemeinschaften, eben dieses transatlantische Freihandelsabkommen zum Beispiel. Und dadurch kommt natürlich dieser Grenzschutz, den es noch gibt, der kommt dann noch erheblich mehr unter Druck, weil man jetzt hat ein Wettlauf eingesetzt zwischen den verschiedenen Ländern, wer noch schneller Freihandelsabkommen schließt, mit wem. Und da gerät dann immer die Landwirtschaft unter Druck, weil dann heißt es ja, wegen diesen paar wenigen Bauern müssen wir jetzt da einen riesigen Theater machen und können nicht unsere Produkte exportieren. Und aus diesem Grund sieht man in der Schweiz, dass eigentlich bei jedem einzelnen dieser bilateralen Freihandelsabkommen, die da geschlossen werden, kommt jedes Mal das Problem mit der Landwirtschaft erneut aufs Tapet. Und jetzt vielleicht noch zur Frage, warum gerät gerade die Landwirtschaft immer sozusagen, oder werden die Bauern, oder müssen die Bauern als Bauernopfer sozusagen auf dem Altar des Freihandels geopfert werden? Warum hat die Landwirtschaft da Probleme? Und da gehe ich vielleicht jetzt nochmal zurück zum historischen Beispiel von David Ricardo, das er damals gebracht hat, um eben die Vorteile des Freihandels zu begründen. Und er hat damals zwei Länder betrachtet, England und Portugal, und zwei Güter. Die beiden Güter waren Tuch auf der einen Seite und Wein auf der anderen Seite. Und das Ganze bezog sich auf einen historischen Freihandelsvertrag, der geschlossen wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts, im Jahre 1703, zwischen England und Portugal, also ein tatsächlicher Freihandelsvertrag, der damals geschlossen wurde, wo sich die Portugiesen verpflichtet haben, ihre ganzen Importbeschränkungen und Zölle auf britisches Tuch aufzuheben, und umgekehrt haben die Engländer sich bereit erklärt, den Portugiesen einen Vorzugszoll auf ihren Wein zu gewähren. Das heißt, der Zoll war geringer, den sie verlangt haben, als auf französischen Wein. Das war das andere Wichtige. Weinexportland. Das erklärt zumindest mal schon eines, warum Portwein bis heute so beliebt ist in England oder so populär ist. Das geht auf diese Zeit zurück, der war dann billiger als der andere Wein. Jetzt wollte Ricardo zeigen, dass für beide Länder das von Vorteil ist, dieser Freihandelsvertrag, wenn eben England nur noch Tuch produziert und Portugal sich auf die Weinproduktion beschränkt. Und er hat es so dargestellt, als ob ursprünglich die Situation die war, dass Portugal bei beidem überlegen war, bei Wein und bei Tuch. Und dass dann eben dank dieser Aufteilung, dass sich beide spezialisieren, am Schluss mehr Wein und mehr Tuch produziert werden kann. Wenn man sich das aber mal ein bisschen genauer überlegt, dieses Beispiel, dann kommen sicher schnell Zweifel auf, weil die Voraussetzung für dieses Modell von Ricardo ist die, beide Länder könnten prinzipiell beides produzieren. Wein, ja, Portugal hat natürlich Wein produziert, in England gab es nie eine nennenswerte Weinproduktion. Das gibt es erst heute mit dem Klimawandel, wird auch ein bisschen Wein jetzt angebaut in England, aber zu der Zeit gab es praktisch keinen Wein in England. Heißt, die Engländer, die haben auf gar nichts verzichtet. Die Engländer haben aus diesem Freihandelsvertrag eigentlich nur Vorteile gehabt. Die Portugiesen hatten plötzlich keine Zölle mehr, keine Importbeschränkungen mehr. Die wurden dann überschwemmt mit diesem englischen Tuch. Und die eigene Tuchindustrie, die sie aufbauen wollten, die Portugiesen, deshalb haben sie diese Zölle auch erhoben, die wurde dann vernichtet. Und umgekehrt haben die Engländer dann zwar ihnen einen gewissen Vorteil verschafft bei der Weinimport, das war aber nicht vergleichbar oder sehr bescheiden, diese Weinmeerexporte nach England im Vergleich zu dem, was nachher die Engländer an Tuch nach Portugal exportiert haben. Und dieser Freihandelsvertrag hat wesentlich dazu beigetragen, dass England dann im 18. Jahrhundert zur Weltmacht aufgestiegen ist und Portugal seine Bedeutung verloren hat. Kann man sich natürlich fragen, ja, warum haben die Portugiesen dann diesen Freihandelsvertrag überhaupt unterzeichnet? Die Antwort ist die, er wurde ihnen aufgezwungen. Weil die Portugiesen waren damals in kriegerischen Auseinandersetzungen mit Spanien und sie waren auf die Unterstützung der britischen Flotte angewiesen und die Briten haben ihnen das sozusagen erpresst mit diesem Vertrag. Wenn ihr diesen Vertrag unterschreibt, dann unterstützen wir euch mit unserer Flotte bei diesem Kampf gegen die Spanier. Das heißt, auch solche Freihandelsverträge finden nie wirklich in einem herrschaftsfreien Raum statt. Da gibt es immer auch Machtverhältnisse, die am Schluss Auswirkungen haben auf solche Freihandelsverträge. Das heißt, letztlich dient dieses historische Beispiel, das seit 200 Jahren für die Begründung für die Vorteile des Freihandels auch in vielen Lehrbüchern so steht, das ist gar nicht ein Beispiel, mit dem man das wirklich zeigen kann, weil die Voraussetzungen in diesem Beispiel gar nicht erfüllt sind. Warum hat dann Ricardo dieses Beispiel verwendet? Es war natürlich trotzdem sehr klug gewählt, weil er wollte den Engländern später, etwa 100 Jahre später, wie gesagt im Jahr 1817, der Freihandelsvertrag war aus dem Jahr 1703, waren in England wieder protektionistische Tendenzen. Die Engländer selber wollten da wieder Zölle erheben und er wollte ihnen eigentlich die Vorteile aufzeigen, die Freihandel bringt. Und da war das Beispiel natürlich gut gewählt, weil es war ein historisches Beispiel, wo England eben stark profitiert hat. Und er wollte ja die Engländer überzeugen und nicht die Portugiesen. Dort wäre das natürlich kein gut gewähltes Beispiel gewesen. Also das heißt, es kommt sehr immer auch auf die tatsächlichen Bedingungen an, ob jetzt Freihandel für ein Land vorteilhaft ist oder nicht. Unter idealen Bedingungen ist es immer vorteilhaft, aber diese idealen Bedingungen, die sind in der Realität nie gegeben. Und jetzt vielleicht als zweiter Punkt noch, warum sind eben die Bauern da immer in einer schlechten Situation? Und da müssen wir jetzt nochmal die konkrete Situation anschauen der Bauern, so wie sie eben in Deutschland ist und in der Schweiz. Unter welcher Marktsituation produzieren eigentlich Bauern? Und da ist es ja so, dass es viele kleine Anbieter gibt, das sind die einzelnen Bauern. Und auf der anderen Seite gibt es viele kleine Nachfrager, das sind die einzelnen Einkäufer, die Haushalte. Und wenn die direkt aufeinandertreffen würden, dann wäre das sozusagen ein perfekter Markt. So wie ein perfekter Markt in der Ökonomie beschrieben wird. Da niemand Markt macht. Und da würde wirklich vollständige Konkurrenz herrschen. Das wäre der Idealfall. In Wirklichkeit treffen die aber sehr selten aufeinander. Das sind nur ein paar Prozent der gesamten Produktion, die direkt an die Konsumenten verkauft werden. Der allergrößte Teil wird verkauft an ein paar große Abnehmer, vor allem an den Handel. Und da sind dann ein paar ganz große, in der Schweiz im Wesentlichen zwei. Ganz große, das sind Migros und Coop. Und in der Ökonomie ist es immer so, da wo viele sind, da ist es unangenehm und da wo wenige sind, da wird es langsam angenehm. Weil da entsteht Marktmacht und da kann man langsam die Bedingungen etwas diktieren. Und jetzt sind wir uns aber gewohnt, eigentlich diese wenigen uns auf der Angebotsseite vorzustellen. Das wird ja viel diskutiert unter Begriffen wie Monopol oder Kartelle. Dass sich Anbieter absprechen, da gibt es auch Kartellgesetze dann, solche Kartelle sind verboten in der EU. Da gibt es auch gesetzliche Handhabe dagegen. Gegen die Marktmacht auf der Nachfrageseite, da ist es viel schwieriger, weil wir da nicht so viel auch Erfahrung haben. Die Landwirtschaft leidet aber schon seit langer, langer Zeit unter dieser Marktmacht auf der Nachfrageseite. Was heißt jetzt das? Was wollen diese Nachfrager? Die wollen erstens mal ein paar ganz wenige homogene Produkte, wo es nicht darauf ankommt, ob die von Bauer A, B, C oder D produziert werden. Also sie wollen Rohmilch in einer ganz bestimmten Qualität, sie wollen Weizen in einer ganz bestimmten Qualität. Und das heißt, der Bauer wird dadurch zum Commodity-Produzenten. Er muss einfach einen Rohstoff produzieren und er hat null Chance, sich durch Qualität zu differenzieren. Also es hilft einem Bauer nicht, irgendwie jetzt ein qualitativ spezielles Produkt herzustellen, sondern er muss einfach diese Rohmilch so produzieren, wie sie verlangt wird. Und die große Wertschöpfung, die liegt aber in der Differenzierung. Nicht dadurch, dass man ein vielfältiges Angebot dann macht, aus dieser Rohmilch zum Beispiel, Joghurt und Käse und so weiter, da ist die hohe Wertschöpfung. Und nicht in der Rohmilch. Und davon ist aber der Bauer dann ausgeschlossen. Das wollen natürlich Migros und Coop und in Deutschland andere Großverteiler dann selbst machen, weil damit verdienen sie ihr Geld. Und das andere ist, dass natürlich ein Druck auf die Preise nach unten entsteht, weil die sagen dann, ja, wir zahlen euch jetzt für einen Liter Milch nur noch 40 Cent und wenn euch dieser Preis nicht passt, dann verkauft die Milch woanders. Aber dieses woanders gibt es nicht, das ist eben die Marktmacht. Es gibt nur die paar wenigen Nachfrager, die da sind. Also ist man gezwungen, denen zu dem Preis zu verkaufen, den sie eben zahlen. Und damit geraten die Bauern in die sogenannte landwirtschaftliche Tretmühle. Das heißt, die Bauern sind unter Preisdruck. Dadurch müssen sie produktiver werden. Das versuchen sie auch. Sie werden auch produktiver. Die Zahl der Produktivität in der Landwirtschaft anschaut, sieht man, die nimmt zu von Jahr zu Jahr. Das heißt, sie produzieren immer mehr. Resultat davon ist, es sinken einfach die Preise. Nicht, weil diese Mehrproduktion auf eine ziemlich konstante Nachfrage trifft, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln ist ziemlich unelastisch. Das heißt, wenn der Preis sinkt, wird nicht mehr nachgefragt. Also wenn der Milchpreis nach unten geht, trinken die Leute nicht mehr Milch. Und unter dieser unter diesen Marktbedingungen sinkt einfach der Preis, die Einnahmen gehen zurück in der Landwirtschaft, die weniger produktiven Bauern scheiden aus, es gibt das Bauernsterben, ich weiß nicht, wie das in Deutschland genau ist, in der Schweiz ist das etwa 2% pro Jahr, also jedes Jahr verschwinden etwa 2% der Bauernhöfe. Und der Rest versucht wiederum, die wenigen Bauern noch produktiver zu werden, was nur wieder das Resultat hat, dass die Preise weiter sinken. Und so produzieren immer weniger Bauern immer mehr Lebensmittel und kommen aber wirtschaftlich nie auf einen grünen Zweig. Das ist diese landwirtschaftliche Tretmühle, die im Übrigen für die USA beschrieben wurde. Also diese Theorie stammt von einem amerikanischen Agrarökonomen, der hat das bereits in den 50er Jahren beschrieben. Das ist eigentlich in fast allen Ländern so, diese Situation der Bauern. Und das führt jetzt eben dazu, dass die Bauern zunehmend eben die Verlierer sind in diesem ganzen, in dieser Freihandel, oder die Bauern speziell stark getroffen werden durch den Freihandel, weil sie eben gar nicht die Chance haben, sozusagen durch qualitativ hochstehende Produkte auf lokale Märkte direkt dann sich auszuklinken. Das wird natürlich überall propagiert, dass die Bauern das tatsächlich machen. Und es gibt auch einige, die das können. Es gibt Hofläden, das steigt auch an. Aber das funktioniert vor allem bei Bauern, die irgendwo in der Nähe sind, bei der Stadt oder bei städtischen Gebieten. Für die ganzen Bergbauern, die weit entfernt sind und die sowieso unter den schwierigsten Bedingungen produzieren, für die ist es praktisch unmöglich, direkt ab Hof zu verkaufen. Und wenn wir die Wertschöpfung jetzt mal anschauen, nicht insgesamt in der Schweiz, Deutschland ist es wahrscheinlich ähnlich, dann sehen wir im Jahr 1970 von einem Franken, der ausgegeben wurde für Lebensmittel in der Schweiz, ging damals noch etwa 50% an den Bauern und 50% an den Rest. Der größte Teil war schon damals die Handelsmarge. Wenn wir heute schauen, ist das auf 30% gesunken. Also heute geht im Durchschnitt noch etwa von einem Franken 30 Rappen gehen noch an den Bauern und 70 Rappen irgendwo hin. Wir wissen nicht so genau wohin, weil das auch sehr intransparent ist. Man weiß nicht, welche Preise tatsächlich exakt bezahlt werden von den Großverteilern an die Bauern. Aber man weiß natürlich so aus dem Anekdoten, dass da die Handelsmarge immer mehr ansteigt. Das heißt, wir haben eigentlich einen Handel, der immer mehr von dieser Wertschöpfung absorbiert, und die Wertschöpfung geht immer mehr vom Bauernhof weg. Und das hat nun dazu geführt, dass einerseits die Bauern immer weniger bekommen für ihre Produkte, die sie verkaufen, andererseits die Konsumenten aber in der Schweiz gar nichts davon gemerkt haben. Die haben sogar noch mehr bezahlt bis vor etwa 10 Jahren, seither, weil Aldi und Lidl jetzt als Konkurrenz gekommen sind, sind die Preise auch etwas für die Konsumenten. Aber die haben nie weniger bezahlt für Lebensmittel. Und deshalb ist auch die falsche Meinung entstanden bei vielen Menschen, ja, dass die Lebensmittelpreise so hoch sind in der Schweiz, weil die Bauern so viel Geld bekommen. Es bekommen die Subventionen und dann auch noch so teuer in der Schweiz. Deshalb hat natürlich auch der Einkaufstourismus stark zugenommen. Aber das liegt zu einem großen Teil eben nicht an den Bauern, es liegt an der in der Schweiz auch im internationalen Vergleich extrem hohen Handelsmarge. Das liegt wiederum daran, dass die Marktmacht in der Schweiz extrem konzentriert ist. Also in Wirklichkeit zwei ganz große Nachfrager da existieren, die wirklich über Jahrzehnte die Marktbedingungen absolut dominiert haben. Jetzt vielleicht noch als letzten Punkt, was man gerade jetzt neuerdings untersucht hat, dann ist ja eine der Möglichkeiten, ist, dass man Labelprodukte macht. Bio-Fleisch, Bio-Eier und so weiter. Und wenn man jetzt da genauer an das anschaut, dann sieht man, das Problem ist da exakt dasselbe. Die sind erheblich teurer in der Schweiz, solche Labelprodukte wie die normalen landwirtschaftlichen Produkte. Das lohnt sich aber zu einem großen Teil für die Bauern gar nicht, weil die bekommen gar nicht viel mehr Geld, wenn sie das machen. Das steigt nur ein bisschen, was sie mehr bekommen. Und auch hier wiederum der größte Teil bekommt der Handel für diese höheren Preise. Die sagen natürlich dann, dass sie das mit erheblich mehr Aufwand auch für sie verbunden ist, weil sie da irgendwelche Auflagen erfüllen müssten und so weiter. Aber diese ganzen Labelprodukte, Bioprodukte, wo man meint, nicht, das helfe jetzt den Bauern, die bekämen dann mehr Geld, hilft in Wirklichkeit gar nicht viel unter diesen Marktbedingungen, unter denen wir im Moment agieren. Und aus diesem Grund muss man sich eben grundsätzlich mal diese ganze Marktsituation hier anschauen, die natürlich ein bisschen verschieden ist von Produkt zu Produkt. Es gibt auch Produkte, wo es ein bisschen besser ist, Produkte, wo es speziell schlecht ist. Aber es hilft eben nicht, wenn Bauern jetzt sozusagen biologisch produzieren und man das fördert, aber nachher die Marktsituation so ist, dass sie gar nicht davon profitieren können, aufgrund dieser Marktstruktur, die wir haben. Ja, damit ende ich jetzt vielleicht einmal an dieser Stelle und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.